Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bis auf Radio Gloria. Am 11. August 1932 hat die damals 3-jährige Carla Bernasconi die wunderbare Rettung von ihrem Bruder Giacomo Bernasconi aus einer 20 Meter tiefen Gletscherspalte erlebt. Heute erzählt sie uns aus deren Erinnerung. Sie hat es verfasst in einem Buch. Der Titel heisst «Chamut – Erinnerung an ein Schweizer Tal, aber auch Gletscherspalte im Dienste Gottes». Das Interview führt der Peter Gorey. Der Peter Gorey kommt selber aus den Schweizer Bündnerbergen, und zwar aus Gatzis.
Frau Carla von Branca, als Kind waren Sie Zeuge einer wunderbaren Rettung.
Der eigentliche Zeuge war mein 11-jähriger Bruder Tonino, aber auch ich habe als 3-Jährige das Geschehen miterlebt.
Das war Ihr Bruder Giacomo, der Gerettete.
Ja, Giacomo war damals von einer sehr schweren Krankheit genesen, die während der Rekrutenschule nicht erkannt worden war. Er musste ein Jahr lang in der Rosa kuren und dann noch weiter in der Höhenluft von Chamut. Er hat in der Zeit zwar stark zugenommen, wog 80 Kilo, war aber laut Arzt immer noch sehr gefährdet. Der Arzt ermahnte ihn, sich nicht zu sehr anzustrengen und ganz besonders darauf zu achten, keine extremen Bewegungen zu machen, wie zum Beispiel über Steine hüpfen oder von Hindernissen herunterspringen. Die Vernarbungen könnten wieder aufbrechen. Auch wurde ihm verdeutlicht, dass er auf seinen Wunsch, Benediktiner zu werden, verzichten musste. Die Anforderungen eines mönchischen Lebens, denen sei er nicht mehr gewachsen.
Solches zu erfahren, war sicher für Giacomo sehr hart. Nun, erzählen Sie uns mal, was im Val Maigels geschehen ist.
Gerne. Es ist der 11. August 1932. Ein herrlicher Sommertag. Mein Bruder Giacomo, sein Freund Arturo, beides Studenten, mein kleiner Bruder Tonino und sein 10-jähriger Freund Hans-Ueli wollen in Begleitung eines befreundeten Priesters, Herrn Professor Job, den Pritz Alf besteigen. Es ist ein leicht zu begehender Berg am Ende des Maigelser Tales, dem Gletscher gegenübergelegen. Bereits um 5 Uhr früh sind sie von Chamut aufgebrochen und haben um 10 Uhr den Gipfel erreicht. Sie richten sich auf eine lange Rast ein, um die Aussicht und den Tag zu genießen.
Schön. Und war da nicht noch eine Geschichte mit der Kapelle von Chamut damit verbunden?
Ja, Sie haben recht. Etwa um die gleiche Zeit geht meine Mutter mit uns kleinen 3-Jährigen, mir und meinem Cousin, zur Kapelle, um dem Blumenwasser zu geben. Seit 1926 kümmert sich die Familie in den Ferien um das kleine Gotteshaus. 2 Touristen, die die Kapelle besichtigen, wenden sich an meine Mutter mit der Frage, warum diese baulich so heruntergekommen sei. Da musste doch etwas unternommen werden. Eine Tatsache, die auch meiner Mutter zu denken gibt.
Und den Bergsteigern auf dem Pizalf, wie geht's diesen weiter?
Nachdem die 5 ausgiebig gerastet haben, beschließen sie, nicht den direkten Weg nach Chamut zurückzunehmen, sondern über den Gletscher zu gehen. Er lockt in seinem strahlenden Weiß. Über den Bornengo-Pass und den Grat zum Pizporel steigen sie in den Gletscher ein, der sich wirklich auch aus der Nähe als ein makelloses, glitzerndes Schneefeld zeigt. So harmlos schaut er aus, dass die 5 alle Vorsicht vergessen und obwohl sie weder Seil noch Pickel bei sich haben, gemütlich über den Gletscher spazieren. Nachdem sie den vorderen Teil und die Mittelmoräne hinter sich gelassen haben, nehmen sie den hinteren, größeren Teil des Gletschers in Angriff. Auch er scheint harmlos. Giacomo und Arturo gehen philosophierend voraus, Professor Job mit den beiden Buben hinterher. Unvermutet versinkt Giacomo bis über die Knie im Schnee. Er spürt, dass seine Füße in freier Luft schweben. Die Schneedecke bricht ein und er stürzt in die Tiefe. Arturo geht es ebenso. Im Fallen fühlt er Schnee und Eis über sich zusammenstürzen und hört ein betäubendes Donnern. Er glaubt sich verloren. Plötzlich sinkt er nicht weiter. In halb sitzender Stellung bleibt er stehen. Er versucht, die Augen zu öffnen, sich zu orientieren, sieht die Spalte, in der er stecken geblieben ist. Er ruft nach oben um Hilfe. Professor Job fragt, ob er verletzt sei. Arturo verneint. Da hört er unter sich klagen. O Jesus, wo bin ich? Was ist geschehen? Ich muss sterben. Arturo sieht Giacomo seinen Oberkörper. Das Hemd ist voller Blut. Das Gesicht weiß und blau. Der Blick irr. Die Lippen sind geschwollen. Die Wangen blutend. Arturo bemerkt, jetzt, dass auch er blutet. Er tastet nach der Wunde, stellt fest, dass sie im Hinterkopf ist und nicht tief. Professor Job ruft, er werde so schnell wie möglich Hilfe holen. Dann bleibt alles still. Es ist kalt, erbärmlich kalt. Arturo hat nur ein leichtes Leibchen an und auch Giacomo hatte seinen Pullover während der Wanderung in den strahlenden Sonnen ausgezogen. Arturo bemerkt, dass Giacomo den Rucksack bei sich haben muss. Er befiehlt ihm, die darin sich befindenden Pullover anzuziehen. Giacomo gehorcht, aber er ist nicht bei Sinnen. Er spricht wirres Zeug und erkennt auch Arturo nicht. Dieser versucht, seinen Kameraden unablässig wachzuhalten. Er spricht mit ihm, lässt ihn singen. Langsam verstreicht die Zeit. Die Kälte wird immer unerträglicher. Das Stück Himmel, das Arturo über sich sieht, wird dunkel. Er muss seinen ganzen Mut zusammennehmen.
Das war ja schrecklich. Und wie haben sie sich dann befreien können? Ohne Pickel, ohne Seil. Und ein Erwachsener allein wäre sowieso nicht in der Lage gewesen, die beiden zu bergen. Da hätte ich nicht in Professors Schuhe stecken wollen.
Ich auch nicht. Dem Professor bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, Hilfe zu bekommen. Es ist bereits 15.45 Uhr. Er muss sich beeilen, bis zur Oberalp und dem Restaurant von Franager ist es weit. Professor Job eilt davon. Die beiden Buben hat er auf dem Gletscher zurückgelassen. Er hat ihnen seinen Rucksack gegeben, in dem sein Pullover und ein Fläschchen mit Kirschenzucker ist. Die Pullover der Knaben hat Giacomo in seinem Rucksack. Professor Job schärft den beiden ein, den Gletscher nicht zu verlassen, da es ihm sonst unmöglich sei, die Spalte wiederzufinden. Tonino und Hans-Uli sind sich selbst überlassen. Auch ihnen wird kalt und sie haben Angst. Sie haben Angst vor dem Gletscher, der vor ihnen liegt und seinen tückischen Spalten. Sie haben Angst, dass Professor Job auch verunglücken und sie in der Nacht allein auf dem Gletscher lassen könnte. Sie haben Angst um die Verunglückten. Die Knaben beten. Drei Rosenkränze beten sie. Die Kälte nimmt zu, die Dunkelheit auch. In den Pullover des Professors geschlungen, nehmen sie einen Zucker mit Kirsch. Sie spähen in das Tal, können niemanden sehen. Da entschließen sie sich, die Spalte zu verlassen. Bis zur Moräne folgen sie ein Stück weit der Spur des Professors, aber die verliert sich bald, da sie auf Eis stoßen. Sie bleiben darauf, denn so fühlen sie sich sicherer. Sie kommen schneller vorwärts. Gott sei Dank, die Knaben haben die Moräne erreicht. Sie springen diese hinunter, müssen den reißenden Rheinbach überqueren, hüpfen alle Abhänge hinunter bis zur Oberalpstraße und weiter, bis sie Chamut erreichen.
Ja, da muss sich Ihre Mutter sehr große Sorgen gemacht haben.
Ich erinnere mich, dass wir in der Stube waren und mit dem Abendessen auf die Bergsteiger gewartet haben. Niemand kommt. Mutter läuft immer wieder hinaus, um Ausschau zu halten. Großmutter betet den Rosenkranz. Da hören wir Mutter rufen und eilen so schnell unsere kurzen Beine es erlauben ihr nach. Da sehen wir Tonino und Hans-Ueli im letzten Licht der Abendsonne die Straße hinunterrennen.
Wie ist es dann weitergegangen? Hat die Mutter Hilfe holen können?
Ja. Sie eilte mit Tonino und Hans-Ueli zum Hotel Rheinquelle, denn wir haben noch keinen Telefonanschluss. Sie alarmiert den Rettungsdienst und den Arzt. Sie telefoniert auch mit Oberalp und mit Andermatt in der Hoffnung, etwas über den Professorjob zu erfahren. Nirgendwo ist er gesehen worden. Man befürchtet das Schlimmste. Auch die im Hotel Anwesenden beurteilen die Lage der drei Männer mehr als denn skeptisch. Die Knaben müssen immer wieder von Neuem den Hergang erzählen. Endlich trifft das Auto mit der Rettungsmannschaft ein. Es ist inzwischen Nacht geworden. Mutter berät sich mit Dr. Huander. Er ist der Meinung, dass Tonino sie begleiten müsse, dass es sonst unmöglich sei, die Stelle auf dem Gletscher zu finden. Seit 5 Uhr früh ist der arme Bub unterwegs und hat Schreckliches miterlebt. Aber er stellt sich zur Verfügung, denkt an seinen Bruder. Gegen 10 Uhr abends steigen alle in das Auto und fahren bis zu der Stelle, an der der Albweg in die Landstraße mündet. Von dort geht es zu Fuß weiter. Ein gespenstischer Zug tastet sich im Schein der Laternen durch die Hänge. Die Männer halten immer wieder inne, rufen in die Nacht. Sie gelangen zum dritten Meigelser See. Da antwortet ihnen jemand aus dem Dunkel.
War das der Professor? Hat er Hilfe gefunden?
Ich will Ihnen erzählen, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Der Professor läuft über den Gletscher im Laufschnitt herab. Er rechnet, um 15.45 Uhr war das Unglück. Um 18 Uhr muss die Hilfe an Ort und Stelle sein, wenn die beiden Verunglückten nicht erfrieren sollen. Dies ist unmöglich, da der Weg nach Chamut über 3 Stunden weit weg ist. Professor Chopp erreicht nach 40 Minuten die Stelle, an der der Rhein über Felsen aus dem Thomassee stürzt. Da erblickt er 2 Touristen. Sie tragen Pickel bei sich und haben ein Seil auf dem Rucksack gebunden. Auch kann er Deckenrollen erkennen. Professor Chopp spricht sie an. Es sind 2 Herren aus Basel. Fritz Schwab und Hans Carbonari. Sie kommen vom Claridenstock und haben den Einstieg zum Thomassee verpasst. Seit 5 Uhr früh sind sie ohne Zwischenverpflegung unterwegs und entsprechend erschöpft. Aber sie machen sich unverzüglich zusammen mit Professor Job auf den Weg zum Gletscher. Um 18 Uhr erreichen sie ihn. Die Sonne steht tief. Es wird kalt. Wird höchste Zeit. Die Knaben sind nicht mehr zu sehen. Wie sollen sie nun die Stelle finden? Plötzlich, nachdem sie 15 Minuten gesucht haben, stehen sie vor der Spalte. Der Professor ruft nach Arturo. Er antwortet ihm von weit unten, er lebt. Sagt, dass auch Giacomo lebe, aber nicht bei Sinnen sei. Es sei ihm gelungen, Giacomo so weit zu bringen, sich zwei Pullover anzuziehen. Er, Arturo, habe keinen an. Er friere schrecklich. Die Wäsche würde steif. Der Professor solle sich beeilen. Das war leicht gesagt, die Bergung aber äußerst schwierig. Die Männer messen mit Hilfe ihres 25-Meter-Seils die Tiefe ab, in der Giacomo steht. Es bleiben ihnen noch etwa 4 Meter zur Sicherung. Sie versuchen zuerst, den Bewusstlosen zu bergen, da er von Arthur Anweisungen bekommen muss. Trotz seines Zustandes gelingt es ihm, das Seil umzubinden. Als er es endlich fest hat, zeigt es sich, dass er einen zulaufenden Knoten gemacht hat. Giacomo ist durch seine vorangegangenen Liegekuren, seine Größe, die von der Nässe durchtränkten Schuhe und Kleider, sehr schwer. Da er hilflos im Seil hängt, braucht es Kräfte, die der 3 Männer übersteigen, um ihn hochzuziehen. Sie kommen sehr langsam mit der Arbeit voran. Die beiden Alpinisten wollen aufgeben, Verstärkung holen. Der Professor fleht sie an, es doch weiter zu versuchen. Giacomo hängt etwa 8 Meter unter ihnen. Wenn sie stehend an dem Seil ziehen, bringen sie es keine Hand weit breiter. Sie kommen auf die Idee, mit dem Seil von der Spalte wegzurennen. Es gelingt Giacomo schneller hochzuhieven. Dadurch zieht sich aber auch der Knoten gefährlich zusammen. Giacomo läuft blau an und droht zu ersticken. Die Helfer schneiden ein Stück des freien Seiles ab, werfen es ihm zu. Es gelingt ihm eine neue Schlinge und die Arbeit geht weiter. Sie haben ihn bis auf 2 Meter hochziehen können, müssen nun aber erst eine Schneebrücke von 1,5 Meter Dicke wegwickeln, die über ihm hängt. Mit dem verbleibenden ganzen Pickel schlagen sie sie weg. Endlich können sie Giacomo in den anderen Armen fassen und endgültig bergen. Eine Stunde hat diese Schwerstarbeit gedauert. Für Arturo ist es eine Zeit der Bewährung. Die abgepickelten Schneemassen fallen auf ihn herunter und steigern die Kälte ins Unerträgliche. Die Hände werden immer steifer. Seine Bergung eilt. Nachdem Giacomo endlich über dem Spaltenrand verschwunden ist, ruft Arturo verzweifelt um Eile. Das Seil wird ihm zugeworfen. Er kann es nicht gleich fassen, dass es so weit links baumelt. Nochmals muss es geworfen werden und da greift es Arturo, seilt sich hastig an und aus Furcht, der Knoten könne nicht halten, schlingt er das Seil noch 2-mal um seinen halbnackten Körper. Er fasst es mit beiden Händen und ruft, dass er bereit sei. Wieder dauert es. Dann spürt er den Ruck, hebt ab. Es geht gut voran. Doch die Hände werden gefühllos. Arturo sieht, wie sie sich vom Seil lösen, ohne etwas dagegen tun zu können. Das um den Oberkörper geschlungene Seil zieht sich zu. Das Atmen wird schwer. An der Stelle des überhängenden Schnees muss Arturo hängen bleiben und Professor Chopp den Schnee wegpickeln. Er fällt über Arturo, der ohnmächtig wird. Arturo wacht in den Armen des Professors auf, der ihm Mut zuspricht und seinen Oberkörper mit Schnee einreibt. Neben ihm liegt Giacomo, um den sich die beiden Basler Retter kümmern. Es ist 19.30 Uhr. Vor ihnen liegt der Abstieg über den Gletscher ins Tal. Sie kommen langsam voran. Giacomo, der von Professor Chopp und einem der Basler Touristen gestützt wird, ist immer noch nicht bei Bewusstsein. Um Arturo kümmert sich der zweite Helfer. Circa 10 Uhr erreichen sie die Maigelzer Alphütte. Der Hirt, Josef Schmidt aus Sedrun, nimmt sie auf. Er gibt ihnen trockene Kleider und von seinem Enzian, mit dem den Verletzten die Wunden ausgewaschen werden. Giacomo hat Schnittwunden an der Unterlippe und dicht neben dem linken Auge, Schürfungen an der Nase und Wangen und ein beachtliches Loch im Hinterkopf. Aber er ist jetzt besser dran, nimmt seine Umgebung wahr, trinkt ihm gebotenen Milch und isst Käse und Brot.
Und die Rettungsmannschaft, die unterwegs war, haben die Leute die Verunfallten gefunden?
Ja, die Antwort aus dem Dunkel war von einem Mann in Bergsteigerkleidung gekommen. Er erzählt den Leuten der Bergwacht, dass er mit seinen Kameraden bei der Bergung zweier Verunglückte mitgeholfen habe. In der Hütte der Alp Maigels seien sie notdürftig untergebracht. Der Überbringer der Nachricht, einer der Touristen aus Basel, und die Kolonne machen sich auf den Weg zur Hütte. Gegen 23 Uhr kommen sie dort an. Lehrer Peter ist bereits unterwegs nach Chamut. Er wird die Wartenden beruhigen und nach weiteren Hilfen für den Abtransport fragen. Dr. Hurnder untersucht die Verunglückten kurz. Da der anstrengende Abtransport erst im Morgengrauen stattfinden soll, möchte er, dass alle sich durch eine Ruhepause erholen können. Um 3 Uhr morgens reinigt der Arzt die Wunden der Verletzten nochmals und verbindet sie neu. Arturo hat neben seiner Kopfverletzung Schürfwunden am Oberkörper und unter der Achsel. Er wird zuerst versorgt. Dann kommt Giacomo an die Reihe. Der Arzt fragt ihn über den Unfall aus. Giacomo kann sich an nichts erinnern. Selbst der Name des Gipfels, den sie bestiegen haben, sagt ihm nichts. Von einem Pizalf hat er noch nie etwas gehört. Überhaupt sind die letzten 2-3 Tage aus seinem Gedächtnis gelöscht. Wie aber konnte er sich das Seil um den Körper binden, ohne bei Bewusstsein gewesen zu sein? Giacomo ist es genauso unerklärlich wie dem Arzt. Und die Pullover? Wie soll er die sich übergezogen haben? Nach 2 Stunden ist Giacomos Kopf ein Mullberg geworden, aus dem einzig Nase und Mund hervorschauen und die Augen, von denen eines blau und zugeschwollen ist. Mit dem Abtransport kann begonnen werden. Die Verletzten werden auf die Bahre gelegt. Bei dem 93 Kilo wiegenden Giacomo muss alle 5 Minuten ein Mann abgelöst werden. Es ist gut, dass weitere Hilfen aus dem Tal entgegenkommen. An der 3. Kurve der Oberalpstraße wartet das Auto. Die Bahren werden zusammengelegt und in den Kofferraum verstaut. Arturo und Giacomo neben den Arzt gesetzt. Bald werden sie Chamut erreichen, das sie vor 26 Stunden verlassen haben. Giacomo kann das, was geschehen ist, immer noch nicht fassen. Es scheint ihm unwirklich. Er fühlt sich wohl, gesund und soll 3,5 Stunden lang 21 Meter tief im Gletscher gestanden haben. Auf einer schmalen Brücke, die der mit ihm herabbrechende Schnee in dem sich verjüngenden Eisschacht gebildet haben soll. Das ist alles so unwahrscheinlich wie ein schlechtes Regiebuch. Auch die Rettung, das reinste Märchen. Kein Alpinist würde es ihm glauben. Aber es hat sich so zugetragen. Diese ganz unwahrscheinliche Geschichte ist Tatsache. Was muss Mami durchgestanden haben? Was der Professor und seine Helfer? Was die beiden Knaben? Giacomo bedrückt der Gedanke daran. Für die Ankunft zu Hause denkt er sich eine kleine Inszenierung. Er steigt aus dem Auto, tut so, wie wenn nichts gewesen wäre und geht die letzten Meter zu Fuß auf die wartende Mutter zu. Sie bricht in Tränen aus.
Kaum zu glauben. Für Sie und Ihre Familie muss das ja wie ein Wunder gewesen sein, diese Rettung.
Es war für uns ein Wunder, aber damit nicht genug. Es ging wunderbar weiter. Hören Sie, was ich zu erzählen habe. Die Tage danach waren für Mutter beinahe so schlimm wie die Stunden der Angst in der Unglücksnacht. Die Vernarbungen, die von der überstandenen Tuberkulose zurückgeblieben waren, mussten aufgebrochen sein, das Fieber, die Entzündung sich wieder einstellen. Mutter musste allen Mut zusammennehmen, um das Thermometer bei den täglich sich mehrmals wiederholenden Kontrollen zu lesen. Aber kein Fieber, kein Rückfall, kein bleibender Schaden. Nicht einmal eine Erkältung waren die Folge des Abenteuers. Giacomo und Arturo durften das Bett wieder verlassen. Unglaublich, nicht? Vater wollte es genau wissen. Er lässt durch Bergführer die Spalte nachmessen. Das Schneebett, das Giacomos Fall beendete, war wirklich in 21 Metern Tiefe. Am 16. September schreibt Giacomo in unser Chamutta-Gästebuch. Erstens: Ehre sei Gott in der Höhe, der fallen mich ließ in die Tiefe. Dank sei Gott dem Urewigen, der mich wieder schenkte, dem Zeitlichen. Liebe sei Gott dem Allmächtigen, der Wunder gewirkt an uns Schwächlichen. Zweitens: Ein gletscherhaftes Hippie-Pourra auf meine Lebensretter. Hochwürden Herrn Professor Jules Chopp, Herrn Fritz Schwab, Herrn Hans Carbonare. Drittens: Der fürsorglichen Pflege. Der Gletscher hat mich fast gefriert, doch Mami hat mich wieder temperiert. Viertens: Noch nie wurde mir der Abschied von Chamut so schwer wie dieses Jahr. Denn früher verließ ich nur einen Ferienort. Heute aber verlasse ich ein Stück Heimat. Denn Tawetscher Boden war es, in dem ich am 11. August 20 Meter tief Wurzeln geschlagen. Ein Tawetscher Bub war es, der mir in jener denkwürdigen Nacht sein Lager eingeräumt. Tawetscher Hemden waren es, mit denen meine nassen Kleider vertauscht wurden. Tawetscher Käse war es, der meinen großen Hunger stillte. Tawetscher Hände waren es, die mir warme Milch reichten. Tawetscher Schultern waren es, die mich von der Maigelser Alp heruntertrugen. Und Tawetscher Herzen waren es, die den Herrgott um eine Rettung angefleht. Giacomo Bernasconi, Polarforscher und Freiherr von Maigels. Ich möchte gerne noch eine kurze Geschichte einfügen, denn auch sie war für uns ein Zeichen der fügenden Hand Gottes. Was wir nicht wussten: Meine Mutter hat in den Stunden des angstvollen Wartens dem heiligen Nikolaus der Chamutta-Kapelle versprochen, dass die Familie diese restaurieren würde, wenn alle heil nach Hause kämen. Sie und mein Vater haben Wort gehalten. Donino, Giacomo und Arturo haben dazu beigetragen, indem sie eine Broschüre geschrieben haben. Es wurde die Kapelle mit Hilfe von erbettelten Spenden von Grund auf saniert, Fresken und die gotische Decke freigelegt. Die letzten fehlenden 8.000 und genau 8.000 Franken brachte ein Waldfest ein, das die Tawetscher mit dem Einsatz der gesamten Familie Berlusconi veranstaltete.
Eine wunderbare Schilderung, wie Sie in Ihrem Buch Erinnerungen an ein Schweizer Tal geschildert haben. Und darf ich von Ihnen noch erfahren, was aus Giacomo geworden ist?
Ja, es ist so, dass Giacomo ja schon als Kind, als Zehnjähriger, hat von seinem Vater durch die Werkstatt einen wunderschönen Altar geschenkt bekommen und hat, also nicht jeden Tag, aber sehr oft in Ornat die Messe gelesen. Und mein Bruder Tonino hat ministriert. Und also gekommen ist er dann nach der Primiz nach Suvretta, weil er musste ja in der Höhe bleiben, das war also Vorschrift. Und er war dort in Suvretta, das ist eine sehr schön gelegene Kapelle unterhalb vom Suvretta-Haus, einem sehr vornehmen Hotel, und war erbaut von den Stiftern, also von Suvretta-Haus und noch zwei anderen Familien. Und er war dort, ich weiß nicht, Kaplan oder Vikar, auf alle Fälle hat er zusätzlich noch gehabt St. Moritz-Bad. Und St. Moritz-Bad waren die armen italienischen Arbeiterfamilien, die Kirche von St. Carlo. Und das war für ihn eine unglaublich wichtige, spannende Sache, diesen Brücken zu schlagen zwischen den schwerreichen Leuten aus Suvretta, die dort in die Kirche kamen. Ich kann mich erinnern, als Kind, ich habe die erste Kommunion ja auch dort gehabt, und den armen Italienern, denen dann hat er auf Italienisch gepredigt. Und da war, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht wie viele Jahre, dann wurde er ja Pfarrer von St. Moritz und ist dann später im Ruhestand wieder nach Suvretta zurückgekommen. Meine Schwester ist dort gestorben, die ja ihr ganzes Leben auch bei ihm war. Sie hatte die Frauenschule gemacht in Bern und war also, hatte einen für junge Mädchen einen Verein, wie nennt man das, eine Gruppe gebildet und hat jeden Monat ein Heft herausgegeben, Der Weg. Sie war sehr anspruchsvoll in allem und hat meinem Bruder einen wunderbaren Haushalt geführt. Das war natürlich für ihn ein großes Glück. Und er hatte in Suvretta auch immer sehr interessante Gäste. Eben der wurde dann befreundet mit dem Bischof von Streng und so weiter. Das war sehr lustig.
Und wie war er noch mit Arturo irgendwie
noch verbunden? Mit Arturo war er befreundet, sein Leben lang. Und er ist immer wieder mal gekommen, hat uns besucht, auch meine Eltern in Chamut besucht, der Arturo Lanfranchi. Wir hatten immer einen Geistlichen mit in Sedrun, einen Befreundeten, oder wenn sie eben die Freundschaften ausgingen, dann hat sonst einen Geistlichen, damit wir in Chamut im Sommer Messe lesen konnten oder im Winter auch. Im Winter waren wir auch die ganzen Winterferien immer in Chamut mit der ganzen Familie. Es waren manchmal 16 Personen, also sehr viele Leute in dieser Baracke. Aber es war sehr schön und wir haben also jeden Abend dann im Sommer, im Winter nicht, im Sommer, sind wir runter zur Kapelle gegangen und haben dort die Komplett gebetet, solange Giacomo noch bei uns war. Und dann später hat dann mein Vater Rosenkranz gebetet. Aber uns kleinen Kindern hat die Komplett viel besser gefallen. War viel lustiger. Die Psalmen sind so schön.
Ja, und nochmals zurück zum Geschehen an diesem 11. August 1932. Vom 11-jährigen Tonino habe ich in einem seiner Aufsätze gelesen. Und ich sagte zu Hans Ueli, das war ja sein Freund, ja, wollen wir nicht dem lieben Gott das Versprechen machen, Geld zu sammeln für eine heilige Messe. Und etwas später schreibt er nochmals, ob wir dem lieben Gott nicht noch ein zweites Versprechen machen könnten. Und wir versprechen noch den ganzen Monat August hindurch, alle Tage den Rosenkranz zu beten. Das zeigt doch, dass Berlusconis eine ganz fromme Familie sein müssen.
Ja, das waren wir wirklich. Ich glaube, das kann man sagen, das waren wir wirklich. es war eben ein sehr schönes Verhältnis zur Religion und zu Gott. Es war ein sehr nahes Verhältnis. Es war nicht durch, was ja damals in der Zeit zum Teil auch noch war, diese Schranke der Angst und der Drohungen. Es war wirklich, es war ein Gott in seiner ganzen Güte und in seiner barmherzigen Liebe, wie er sich uns auch gezeigt hat und der Familie eben gegenüber gezeigt hat. Das war für uns das Bild Gottes, nicht der Zürnende.
Und nun liegt Ihr Priester Giacomo in Frieden auf dem Friedhof St. Moritz?
Ja, genau genommen auf dem Friedhof von Suvretta. Weil er war ja die letzten Jahre in Suvretta, konnte er noch einmal in diesem sehr, sehr schönen Haus seinen Lebensabend verbringen.
Ich danke Ihnen, Frau von Branca, sehr herzlich für dieses Gespräch und beende mit den Worten Ihres verstorbenen Bruders. Benedicite, gratias et nives Domino.
Das war die Sendung mit dem Titel «Gletscherspalte im Dienste Gottes». Ein herzliches Vergelt's Gott der Frau Carla Branca, dass sie aus ihrem Buch «Tschamut – Erinnerung an ein Schweizer Tal» erzählt hat. Auch ein herzliches Vergelt's Gott an Peter Goray für die Führung des Interviews. Auch Ihnen möchte ich Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben. Es würde mich freuen, wenn ich Sie bald wieder begrüssen dürfte. Gottes Segen.